Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Wir begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge des Podcastes City Transformer. Er ist inzwischen zum 17. Mal erschienen. Wir, das sind Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck.
Als Expertin haben wir heute Ilona Benz, die Leiterin der Stabsstelle Digitalisierung des Gemeindetages Baden-Württemberg, eingeladen. Sie wird sich gleich noch vorstellen. Aber zunächst, lieber Michael, meine Standardfrage an dich. Was gibt es Neues?
Ja, im Vergleich zu unserer letzten Folge würde ich ja fast sagen, ich habe eigentlich die zwei gleichen Themen, die aber trotzdem neu sind. Also ich meine neu insofern, als dass alle darauf warten, was denn morgen die Jury zum BMI-Wettbewerb Smart Cities entscheiden wird. Du hast ja schon angekündigt, dass laut deinen Informationen das auch morgen verkündet werden wird. Bin ich mal gespannt, wer da dabei ist und wer nicht dabei ist. Also aus mehreren Gründen. Einmal als interessierter Beobachter der Szene, aber natürlich auch, weil ich einige dieser Bewerberinnen und Bewerber begleitet habe und natürlich schön fände, wenn die alle dabei wären. Aber das können wir dann mal schauen. Und das zweite Thema ist wieder mein Thema, mein Lieblingsthema, Datenschutz. Ich glaube, dass es wieder in einem deiner Newsletter war, wo irgendeine Aktivität, ich glaube, wieder aus der CDU-Fraktion kam, dass man das Datenschutzrecht jetzt aber doch wirklich anpassen müsste, damit die Innovation in Deutschland nicht gefährdet würde. Ich habe da, wie du weißt, eine andere Auffassung zu, aber das ist sozusagen insofern aktuell weiterhin und das finde ich auch weiterhin ein wichtiges Thema, dass man sich darüber streitet und austauscht.
Was die Smart City dritte Staffel betrifft, werden die Zuhörerinnen und Zuhörer schlauer sein als wir jetzt hier. Denn wenn wir auf Sendung gehen, also wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dann sind die Ergebnisse bekannt, behaupte ich mal. Also dann haben wir auch klare Verhältnisse. Wir werden dann möglicherweise, wir haben jetzt 43, werden wir bis zu 60 Kommunen haben, die finanziell gefördert werden. Und das ist eine schöne Sache und auch für die kommunale Ebene, glaube ich, eine ganz wichtige Chance und Herausforderung, eben was Digitalisierung und digitale Daseinsvorsorge betrifft, sich auf den Weg zu machen. Ich habe aber noch eine Neuigkeit, die ich hier kurz erwähnen möchte, denn in der vergangenen Woche ist ein Verband entstanden oder auch hier vielleicht gegründet worden. Und zwar geht es um den GAF-Tech Campus. Er soll die öffentliche Verwaltung mit den Gründeraktivitäten und Startups vernetzen. Und Ziel ist es, eine Zusammenarbeit von Verwaltung, Wissenschaft und wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Technologieszene zu befördern. Ich glaube, über dieses Thema werden wir gleich noch sprechen. Ich finde es insoweit interessant, dass sich dieses Marktsegment, wenn ich es mal so bezeichnen darf, Government sich auch hier jetzt etabliert und sich nicht nur komplett einbindet in die allgemeine Start-up-Struktur, auch auf Verbandsebene, sondern eine Eigenständigkeit entwickelt. Das bedeutet für mich, dass es offenbar Bedarfe gibt, auch in der öffentlichen Hand, eben Leistungen von Start-ups aus der Tech-Szene komplett direkt auch anzugehen und damit denen gemeinsam zusammenarbeiten zu können, sich hier vielleicht auch eben neue Dinge herauskristallisieren. Ich finde das also eine gute Entwicklung und wir werden im Gespräch ja gleich mit Ilona Benz sicher noch über das eine oder andere auch in dieser Richtung sprechen. Zunächst mal, liebe Ilona Benz, herzlich willkommen zu unserem heutigen Talk. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich zu Beginn mal kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ilona Benz, ich leite jetzt seit fast 3 Jahren beim Gemeindetag Baden-Württemberg die Stabsstelle Digitalisierung und bearbeite da eigentlich querbeet die Themen, die die Kommunen im Bereich Digitalisierung interessieren und die sie betreffen, also von der digitalen Infrastruktur über das Onlinezugangsgesetz bis hin zur Cybersicherheit und Datenschutz. Meine Hauptmission dabei, wie ich immer so schön sage, ist eigentlich, Vor allem auch die kleineren Gemeinden, die kleineren Städte und Gemeinden auch im ländlichen Raum eben fit für die Digitalisierung zu machen und die auf ihrem digitalen Weg sozusagen zu begleiten. Und genau, bei dieser Mission werde ich auch unterstützt noch durch zwei Kolleginnen in der Stabsstelle. Vielleicht mal so viel zu meiner aktuellen Tätigkeit. Ich hatte auch noch ein Leben vor dem Gemeindetag. War eigentlich auch schon immer in der öffentlichen Verwaltung zu Hause. Ich habe direkt nach dem Abi duales Studium in der Finanzverwaltung Baden-Württemberg begonnen und war da dann auch ein Jahr lang tätig im Finanzamt als Sachbearbeiterin auf einer Körperschaftssteuerstelle. Also habe dann so Tag ein, Tag aus eben Bilanzen von Kapitalgesellschaften geprüft, aber das war ja nicht so wirklich das, was ich mir dann bis zu meiner Pension habe vorstellen können. Deswegen habe ich das beendet, also mich sozusagen aus dem öffentlichen Dienst entlassen lassen und habe da nochmal ein Masterstudium draufgesetzt, europäisches Verwaltungsmanagement. War in dem Zusammenhang auch ein halbes Jahr in Brüssel und mit einem Praktikum bei der Europäischen Kommission und auch bei der Landesvertretung Baden-Württemberg. Also der öffentlichen Verwaltung war ich schon immer treu. Und genau danach dann bin ich direkt zum Gemeindetag Baden-Württemberg.
Darf ich kurz fragen, weil Franz-Reinhard Habbel wird es wissen und ich habe auch eine Ahnung, aber vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Gemeindetag Baden-Württemberg, der umfasst alle Gemeinden in Baden-Württemberg oder ist das so die gleiche Unterteilung wie auf Bundesebene Städtetag und Deutscher Städte- und Gemeindebund oder wie ist es genau?
Ja, ich glaube, so ähnlich. Also es sind nicht alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, es sind genau 1064 kreisangehörige Städte und Gemeinden. Genau, die Landkreise haben bei uns einen eigenen Verband, auch den Landkreistag Baden-Württemberg und auch wir haben einen Städtetag Baden-Württemberg, wo auch nochmal hauptsächlich auch die Stadtkreise Mitglied sind, aber auch viele andere große Städte.
Okay, aber das sind sozusagen dann die Kreisangehörigen und auch die sind es aber freiwillig sozusagen, die haben sich freiwillig zusammengeschlossen und sie müssen nicht Mitglied sein.
Ganz genau, ja. Also wir haben ja keine Pflicht für Mitgliedschaft in unserem Club.
Ja, das hat ja auch Vorteile, weil man weiß dann ja, dass die, die da sind, auch da sein wollen. Das ist ja, finde ich, nicht schlecht.
Die Fakten nochmal zu ergänzen. Genau. In der Tat ist es so, wir haben ja gut 11.000 Städte und Gemeinden in Deutschland und es gibt keine einzige Stadt oder auch keine einzige Gemeinde, die nicht einem kommunalen Spitzenverband angehört. Das ist ein Auszeichnungszeichen auch für die Verbände, denke ich. Wie gesagt, der Eintritt und die Mitgliedschaft ist freiwillig, aber alle Städte und Gemeinden sind solidarisch und sehen auch die Notwendigkeit ihrer politischen Interessenvertretung gemeinsam gegenüber Bund und Land und natürlich auch gegenüber der Europäischen Union entsprechend zu vertreten. Aber nochmal zurück zum Finanzamt. Das hört ja schon Mut dazu, eine Finanzbehörde zu verlassen, wobei die Themen Finanzen ja auch so oder so sein können. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Referenten aus dem Bundesfinanzministerium, der verantwortlich ist für die Aufbereitung des Wirecard-Skandals, und zwar die daraus zu ziehenden Folgen, wie ein System etabliert werden kann, das sicherer ist und diese Fehler nicht und auch Straftaten, die da begangen worden sind, erst zulässt. Und diese Aufgabe, da hat er internationale Beachtung drauf, weil das natürlich eine ganz, ganz spannende Geschichte ist, wie in einer Welt, wo sich die Zahlen ja schneller drehen, als wir denken können, einfach auch hier von staatlicher Seite her Regelwerke existieren müssen, die eben solche Dinge auch ausschließen. Also vielleicht ist ja keine Finanzamtsarbeit jetzt im Ministerium, aber die Arbeit mit Finanzen kann auch spannend sein, ne? Gut, das nur als kleines Intro. Es ist ja auch nicht unsere Kernaufgabe, jetzt hier über die Finanzaufgaben und Finanzpolitik zu diskutieren und zu sprechen. Stichwort Smart City wurde ja auch schon mehrfach genannt. Ein Thema, was sich ja zunächst auf größere Städte, Mittelstädte, auch Kleinstädte ausrichtet, aber nicht so sehr auf den ländlichen Raum. Ist das auch eine Einschätzung, die von dir geteilt wird, dass der ländliche Raum da abgehängt ist oder auch nicht unter diesem Aspekt sich neu aufstellen kann? Oder ist das eher ein Trugschluss und beides ist wichtig, sowohl Smart City als auch die Smart Region?
Ganz klar kann ich das bejahen, die letzte Frage. Also es ist sowohl wichtig für den städtischen Ballungsraum als auch für den ländlichen Raum, sich damit zu beschäftigen. Klar kommt jetzt das Konzept der Smart City eben halt aus dem Verdichtungsraum, aus der Großstadt, eigentlich aus der Megastadt, hat eigentlich ja mit dem ländlichen Raum, mit kleineren Gemeinden, eher dörflichen Strukturen relativ wenig zu tun. Deswegen muss man das, bin ich der Meinung, eben für den ländlichen Raum eigentlich neu interpretieren, neu mit Leben füllen. Aber ich sage mal so, die Grundidee der Smart City ist optimal übertragbar auch auf den ländlichen Raum, auf die kleinen Kommunen, weil es ja eben eigentlich im Kern bei der Smart City einfach nur darum geht, also es mal ganz heruntergebrochen auf das wirklich Wesentliche, Informations- und Kommunikationstechnologie die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern, die Standortattraktivität für die Unternehmen zu erhöhen und eben einfach eine Resilienz auch irgendwo, also eine Widerstandskraft auch zu erreichen und insgesamt ein nachhaltigeres Leben und Arbeiten in der Kommune zu ermöglichen. Das ist ja eigentlich so der Kerngedanke. Und im ländlichen Raum geht es dann, wenn es dann darum geht, das Ganze auch mit Leben zu füllen, das Ganze in richtige Projekte zu gießen und Strategien auszuarbeiten, dann eben eher um das Thema Daseinsvorsorge, also dann eben um die Frage, wie können wir vielleicht die Nachteile, die halt auch der ländliche Raum so mit sich bringt, ausgleichen durch Digitalisierung und digitale Projekte und so das Leben halt im ländlichen Raum wieder, lebenswert ist es aus meiner Sicht so oder so, aber vielleicht auch die Nachteile, die es jetzt wirklich im Vergleich zur Stadt halt hat, ausgleichen.
Wie ist es denn in Baden-Württemberg bestellt mit der, ich sag mal, Infrastruktur, also mit der Breitbandverfügbarkeit? Weil immer, wenn ich mit Menschen aus dem ländlichen Raum spreche, dann sagen die immer, ja, ist alles schön und gut, aber es wäre schön, wenn wir auch eine vernünftige Breitbandanbindung hätten. Und die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, da habe ich den Eindruck, ja, also man kommt so langsam auf den niedrigen Geschwindigkeiten, holt man auf. Aber wenn man sich so anguckt, was dann so ab 50 Megabit bis 100 ist, dann ist doch immer noch deutlich weniger. Wie ist das in Baden-Württemberg? Ist Baden-Württemberg da besser aufgestellt als der Durchschnitt, oder?
Ja, also so weit will ich mich da mal nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube, ich kann es mal so formulieren, wir sind auf jeden Fall dabei, da aufzuholen und vor allem auch, würde ich jetzt schon sagen, dank der kommunalen Aktivitäten. Also Baden-Württemberg war eines der Bundesländer, die schon sehr früh wo die Kommunen das eben selbst in die Hand genommen haben, selbst in den Ausbau gegangen sind, über Betreibermodelle oder auch über Wirtschaftlichkeitslückenmodelle, wo dann gezielt auch Unternehmen angesprochen wurden. Das hat auch sicherlich einiges zur Verbesserung der Versorgung beigetragen, die letzten Jahre. Natürlich sind wir noch lange nicht so weit, dass wir jetzt sagen können, ja, es ist überall zufriedenstellend, wir lehnen uns jetzt zurück. Keineswegs, also da ist immer noch einiges zu tun die nächsten Jahre, aber auch dank der Kommunen ist da wirklich was vorangebracht worden.
Jetzt frage ich dich mal, Michael, es ist ja interessant, dass die Deutschen, und wir sind ja alle Deutsche hier, wenn es um Thema Smart City geht, ganz, ganz schnell beim Thema Breitband sind. Aber Smart City ist ja nicht nur Breitband, sondern wesentlich mehr. Es geht um das Wohlergehen der Menschen, wie Ilona Benz gerade sagte. Es geht um die integrative, nachhaltige und widerstandsfähigere Gesellschaft, die aufgebaut werden muss. Das hat ja zwar letztendlich mit Breitband zu tun in der Technologie, aber eigentlich geht es doch um viel mehr, um eine Neuausrichtung und um eine Stärkung der Lebensqualität und der Attraktivität des Standortes von Räumen in dem Fall. Und das ist doch eigentlich das, was auch politisch und gesellschaftlich und auch von den Bürgerinnen und Bürgern und von der Wirtschaft eingefordert wird, dass ein Staat sich hier engagiert und da eben auch mit neuen Instrumenten das möglich macht, ne?
bin völlig bei dir, nur ich glaube eben, dass wenn wir das mit dem Breitband nicht auf die Kette kriegen, dann haben wir eben genau dieses Problem. Ne? Also ich hatte letztens noch mal so ein Beispiel, wo, weiß nicht, ich glaube, ich habe ich noch nicht erzählt, ein Projekt kennengelernt habe, wo auch ausdrücklich für den ländlichen Raum so eine Übersetzungs-App für Notfalleinsätze, also weil für Leute, die dann nicht Deutsch sprechen, dass man denen trotzdem gut helfen kann. Und die haben lange überlegt, was sie alles mit KI und sonstiger Übersetzung machen können und haben dann irgendwann gesagt, nee, das machen wir alles nicht, weil wir können nicht sicher sein, dass wir im ländlichen Raum Netz haben. Und darum haben sie jetzt ein Produkt entworfen, was auf dem Smartphone lokal funktioniert, eben um sicher zu sein, dass es dann im Notfall man nicht dann da steht und irgendwie suchen muss, wo habe ich denn jetzt hier den nächsten Zugang. Und das fand ich nochmal wieder ein Beispiel dafür, dass ich dachte, ja, wenn wir Lebensqualität verbessern wollen, das ist richtig, das sollte dabei nicht enden, aber ich beim Breitband natürlich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist schon die Basis und das finde ich schon ein bisschen betrüblich, muss ich ehrlich sagen, dass dieses Land das bisher noch nicht hinbekommen hat, dass man sagen kann, ja, wir sind sicher, dass wir überall ein vernünftiges Netz haben.
Also das ist natürlich absolut dringend auch notwendig und die Basisinfrastruktur noch die Grundvoraussetzung. Ilona, würdest du denn sagen, dass die Zeitschienen zwischen Entwicklungen im Bereich Smart City und Entwicklungen im Bereich Smart Region parallel laufen oder hinkt der ländliche Raum in diesen Fragen hinterher und wenn ja, um wie viele Jahre?
Ja, also ich würde schon sagen, dass da die Entwicklungen deutlich langsamer voranschreiten. Also ich finde, das sieht man schon daran, wenn man mal sich die Mühe macht und mal ein bisschen sammelt und vergleicht, wie viele Smart Cities haben wir denn schon, jetzt mal deutschlandweit, aber auch europaweit oder weltweit, wie viele gute Beispiele gibt es da schon, wie viele Projekte haben die schon die letzten Jahre angestoßen oder schon komplett umgesetzt und wie viele Beispiele haben wir dann im ländlichen Raum. Also da muss man jetzt wirklich die schon fast suchen, wie die Stecknadel im Heuhaufen schon fast. Also es ist da schon die Entwicklung wesentlich langsamer. Ich könnte jetzt nicht genau auf eine Jahresangabe eingrenzen. Das fällt mir jetzt schwer, aber es ist so, man sieht da schon einen Zeitversatz.
Was sind die Gründe, warum das langsamer ist?
Ja, was, glaube ich, schon auch an dem Infrastrukturthema hängt. Also ich nehme das auch wahr, dass das auch immer gern so als Gegenargument genutzt wird, um jetzt mal digitale Projekte zu stoppen oder halt jetzt nicht anzugehen. Das Argument, ja, wir haben doch aber noch gar keine Infrastruktur vor Ort, das Glasfasernetz fehlt uns und wir haben auch noch keine vernünftige Mobilfunkinfrastruktur, also brauchen wir uns mit dem anderen, mit den Anwendungen, mit der Anwendungsseite ja noch gar nicht beschäftigen. Machen wir zunächst mal die Grundlagenarbeit. Und da, ja, und einfach von der Infrastruktur her waren halt die Städte da schon immer einfach weiter, weil sie da auch eine bessere Ausgangsposition auch hatten im Markt.
Wobei, was ich ja spannend finde, ist auch der Punkt, ich habe ja ist schon sehr lange her, vor 15 Jahren das Projekt T-City Friedrichshafen begleiten dürfen und da hatten wir damals den Eindruck, dass eigentlich, ich sag mal, die Projekte vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger am interessantesten und leichtesten zu vollziehen waren, die wirklich alles andere als Breitband brauchten. Ja, also da gab es irgendwelche, ich sag mal so, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber es ging darum, um chronisch kranke Patienten zu Hause zu überwachen, in Anführungsstrichen, also dass die Daten messen konnten und die übertragen konnten. Das hätte man mit einem Funkmodem machen können. Ja, also da hätte man nur noch nicht mal ISDN für gebraucht, für die Datenmengen. Insofern ist es ja immer so zweischneidig. Das heißt, man kann auch viel machen, wenn die Datenleitung schmal ist. Ich glaube, der Kern ist noch wichtiger, ist, dass sie eben sicher und verfügbar ist. Ne? Also, dass man weiß, ja, ich habe zwar nur 2 Megabit, aber die habe ich auch. Und die habe ich nicht nur alle 3 Tage, wenn schönes Wetter ist, so ungefähr. Das ist dann auch noch ein Punkt. Und größere Sachen gehen dann natürlich nur, wenn man wirklich auch vernünftige Bandbreiten hat. Ich frage mich ja immer so ein bisschen, also wenn Sie jetzt so rumkommen, was gibt es denn für Anwendungen zum Beispiel jetzt im ländlichen Raum, die dann auch dem ländlichen Raum nützen? Also gibt es da, also man muss noch nicht von Leuchttürmen sprechen, aber wo gibt es denn schon mal gute Ideen zumindest oder vielleicht sogar schon gute Realisierungen?
Mhm. So was ich jetzt auch während der Corona-Pandemie sich auch als ja sehr erfolgreich eigentlich erwiesen hat, ist im Bereich Nahversorgung, lokale Nahversorgung, gibt es einige Kommunen, die sich teilweise auch im interkommunalen Verbund dann zusammengeschlossen haben und lokalen Online-Marktplatz eingerichtet haben für die örtlichen Händler und Dienstleister, auch mit Lieferfunktion und noch ein bisschen angereichert mit Essensbestellungen, Veranstaltungsnews, und das alles halt auf einer Marktplatz, also praktisch den physischen Marktplatz dann ins Digitale versetzt haben, so in dem Sinne. Das hat jetzt auch durch Corona eben einen Zulauf erfahren dann an Nutzern. Die Projekte waren glücklicherweise schon vor Corona in der Vorbereitung, sodass man da eigentlich sehr schnell auch handlungsfähig war. Das war in dem Fall dann auch echt Glück. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel eigentlich von Lösungen, die jetzt speziell im ländlichen Raum dann sehr gut funktionieren. Und ansonsten haben wir noch auch ein sehr schönes, sehr viele schöne Beispiele im Bereich digitale Straßenerhaltung mit künstlicher Intelligenz. Auch das sind sehr, sehr viele kleine Gemeinden, ländliche Gemeinden, die da mit einem Start-up zusammenarbeiten, wo sie eben ihr Straßennetz, ihr kommunales Straßennetz selber befahren mit einem Smartphone dann hinter der Windschutzscheibe, und das Smartphone nimmt die ganze Zeit Bilder auf von der Straße, und später geht eine KI über das Bildmaterial und kategorisiert die Schäden, also Risse, Schlaglöcher und so weiter, und stuft es dann praktisch ein nach Handlungsbedarf. Und das ist auch so ein, es sind sehr, sehr viele ländliche Gemeinden, die da in dieser Projektgruppe mit dabei sind. Das finde ich auch ein super Beispiel, weil es eben einfach auch zeigt, Digitalisierung endet halt eben nicht beim Breitbandausbau, sondern es gibt auch noch sehr viel wirklich ganz praktische Anwendungen, wo digitale Tools oder die Möglichkeiten der Digitalisierung auch bei der kommunalen Aufgabenerfüllung helfen. Also Straßenerhaltung ist eine ganz originäre Pflichtaufgabe der Gemeinde, muss einfach getan werden, und war vorher in vielen Gemeinden relativ teuer, kostenintensiv und einfach auch nicht, und dann dementsprechend selten durchgeführt, dass auch nicht immer aktuelle Daten dann vorhanden waren und man nicht immer genau wusste, wie ist eigentlich jetzt so der Zustand der Straßen. Das sind so ein paar gute Beispiele, die mir spontan einfallen.
Sind denn die Kommunen diesem Thema aufgeschlossen? Wie sehen Sie das, und wer ist der Treiber, wenn Sie sich auch der Digitalisierung stellen und dem Thema smarte Kommune stellen? Wie ist die Lage da in Baden-Württemberg oder in dem Bereich, wo du tätig bist, Kontakt hast?
Aufgeschlossen sind immer mehr Kommunen, stelle ich fest. Also das habe ich jetzt auch in meiner Laufbahn jetzt beim Gemeindetag bemerkt. Also ganz zu Beginn, als wir gestartet sind in dem Bereich Digitalisierung, auch das so ein bisschen aufzubauen, war die Nachfrage nicht gering, aber es hat sich auf jeden Fall deutlich gesteigert über die Jahre. Je mehr wir auch angeboten haben, je mehr wir auch über Öffentlichkeitsarbeit die Angebote dann breit gestreut haben in unserer Mitgliedschaft, umso mehr Kommunen sind gekommen zu unseren Workshops, zu unseren Veranstaltungen, haben sich erkundigt, beraten lassen und haben an den Programmen teilgenommen. Also sind ich merke einfach, dass es immer mehr Kommunen werden, die was tun wollen, die auch erkannt haben, man muss was tun, und es kann auch zum echten Standortnachteil werden, wenn man das Thema so für sich komplett ausklammert. Und von dem der Impuls ausgeht, also es ist ganz oft tatsächlich dann von der Verwaltungsspitze, also Bürgermeister, Oberbürgermeister, Amtsleitung, sind ganz, ganz auf die Ebene, wobei ich auch sagen muss, es gibt wirklich sehr viele engagierte, motivierte Mitarbeiter auch auf der Arbeitsebene, Sachbearbeiter, Mitarbeiter, die auch was bewegen wollen. Also das gibt es durchaus auch. Aber sind der erste Impuls, der kommt wirklich häufig von der Spitze.
Bevor der Michael jetzt noch fragt, nochmal dran gehängt die Frage von mir, wenn Sie jetzt im Gemeinderat sind und die Gemeinderatsvertreter fragen Sie nach der smarten Kommune und Sie sollen erklären, was eine smarte Kommune ist, was sagen Sie denen?
Ja, denen würde ich sagen, dass eine smarte Kommune eine Kommune ist, die sich ja, die sich einfach ein gutes Konzept, eine gute Strategie überlegt hat, wie sie Informations- und Kommunikationstechnologie einsetzen will vor Ort, um gemeinsam mit den Bürgern, also es geht da auch um Beteiligung, um Kollaboration, eben die, ja, die Lebensqualität zu verbessern und die kommunale Aufgabenerfüllung in die Zukunft zu bringen.
Und wie unterstützt das jetzt der Gemeindetag Baden-Württemberg? Was bieten Sie den Gemeinden an? Also Sie haben schon angedeutet, irgendwie Workshops und sowas. Was machen Sie da alles? Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich einfach so nur, ich sag mal, scanne, was ich so in der Öffentlichkeit mitkriege, habe ich immer das Gefühl, es passiert relativ viel in Baden-Württemberg auf kommunaler Ebene. Und das fände ich nochmal spannend, was da den Kommunen in Anführungsstrichen geboten wird.
Ja, also wir haben festgestellt, dass es eigentlich so ein Bundle-Paket im Prinzip braucht. Also es braucht da verschiedene Ansätze. Es geht zum einen immer um das Thema Finanzierung. Also es braucht immer irgendwo das Geld, also gerade für Digitalisierungsprojekte. Da ist es eben doch häufig noch so, dass die in der Priorisierung, wenn es um Finanzplanungen geht, dann eher doch vielleicht ein bisschen weiter unten auf der Liste stehen. Also das heißt, es braucht Förderprogramme. Da sind wir natürlich als Verband auch auf das Land Baden-Württemberg angewiesen. Da hatte die Landesregierung die letzten Jahre auch auf unseren Impuls hin wirklich viele gute Förderprogramme bereitgestellt. Da ging es zum Beispiel um kommunale Digitalisierungsstrategien wurden gefördert, Einzelprojekte, Digitalisierungsprojekte, dann diese Marktplätze, die ich erwähnt hatte. Also es gab wirklich ein schönes Angebot in dem Bereich. Dann haben wir festgestellt, dass es Geld allein auch nicht reicht. Also es braucht dann schon gerade am Anfang auch die fachlichen Impulse. Also es braucht auch die Ideen, die wir in die Mitgliedschaft reingegeben haben bei uns. Das haben wir über die erwähnten Workshops. Da hatten wir bis zu Corona, weil das alles Präsenzformate eben waren, jeden Monat mit einem Start-up, die eben auch die wirklich innovativen Lösungsvorschläge haben, einen Workshop zusammen veranstaltet, wo wir 25 kommunale Vertreter immer bei uns zu Gast hatten. Das waren Bürgermeister, das waren Amtsleiter, Sachbearbeiter, also wie es eben vor Ort gepasst hat. Das heißt, wir haben da eben auch dann die Ideen mit reingegeben. Aus diesen Workshops haben sich sehr viele Projektkonsortien auch gebildet. Genau, und dann so als dritte Säule braucht es dann aber auch noch einen großen Qualifizierungsteil. Also wir das Qualifizierungsprogramm Kommunale Digitallotsen entwickelt haben, gemeinsam mit Städtetag, mit Landkreistag und auch mit dem Land zusammen, wo eigentlich das Ziel ist, mindestens einen Verwaltungsmitarbeiter hier fit zu machen, dass der eben auch als Multiplikator in die Verwaltung reinwirken kann, die Kollegen mal motivieren kann, sich mit den Themen zu beschäftigen, vielleicht auch mal Projekte koordinieren kann oder ja eben auch einfach nur mal so einen Change-Prozess vielleicht ein bisschen moderieren kann.
Viele dieser Impulse kamen und kommen ja von den Gemeinden, damit auch vom Gemeindetag in Baden-Württemberg. Ist das vielleicht der Schlüssel, dass die Wirkung da am größten ist, wo auf der Ebene der Umsetzer auch die Dinge vorangetrieben werden und nicht von oben, Klammer auf, von Landesregierungen Programme gemacht werden, die dann teilweise auch erstmal über mehrere Wochen kommuniziert werden müssen. Also wenn das Thema von unten angegangen wird, mit Elan und mit einer klaren Zielorientierung, kann dadurch hier der Transformationsprozess verbessert werden, beschleunigt werden?
Ja, also das glaube ich schon. Also wir kennen ja andere Beispiele aus anderen Bundesländern, wo dann tatsächlich so ein von oben verordnetes Programm ja dann in die Welt gegeben wird und die Kommune zwangsbeglückt werden. Also die Beispiele gibt's ja auch. Ich glaube, das funktioniert besser andersrum, indem man auch vor allem klein anfängt, also niedrigschwellig anfängt. Das haben wir auch bei uns als Erfahrungen jetzt sammeln können. Das, Digitalisierung ist so ein riesiges Thema und wenn man das nicht in kleine, leicht verdauliche Häppchen verpackt und so Häppchen, die man auch greifen kann, die irgendwie sichtbar, der Mehrwert auch direkt sichtbar wird, dann ist es für viele so ein riesig wolkiger Begriff, wo man auch nicht genau weiß, wo fängt man denn jetzt am besten an, damit man die ersten Maßnahmen nicht in einem Jahr wieder einkassieren muss, weil es irgendwie doch am falschen Ende angefangen war. Also dieses niedrigschwellige, kleine, leicht verdauliche ist, glaube ich, für diesen Transformationsprozess eher vielversprechend, als jetzt gleich das große Rad drehen zu wollen.
Ich fände nochmal spannend, also diese kommunalen Digitalisierungslotsen, die finde ich sehr spannend. Also können Sie ungefähr sagen, wie viele Sie davon schon so haben und ob die aus Ihrer Sicht erfolgreich sind und dürfen die sich auch untereinander austauschen? Also ich meine, dürfen sie natürlich immer, aber...
Tun Sie es auch.
Genau.
Genau, also wir haben jetzt mittlerweile habe ich etwas mehr als 600 Verwaltungsmitarbeiter in Baden-Württemberg qualifiziert. Klar, die vernetzen sich untereinander sowieso, also innerhalb eines Landkreises funktioniert das meistens auch am allerbesten, aber wir unterstützen das auch verbandsseitig mit großen landesweiten Netzwerkveranstaltungen. Da hatten wir schon zwei. Im letzten Jahr eine virtuelle Veranstaltung und das Jahr davor eine Präsenzveranstaltung mit weit über 1000 Teilnehmern auch. Also wir versuchen da schon auch das Netzwerk irgendwo am Leben zu erhalten, dass man sich miteinander austauscht.
Eine entsprechende Stelle zu schaffen in den drei Spitzenverbänden, also eine, wenn man so will, Stabsstelle für Digitalisierung, so ist ja auch dein Titel, mit einer Person besetzt, die engagiert ist, die mutig nach vorn schreitet, das ist doch sicherlich auch, jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, ein Erfolgsfaktor, eben um auch die Prozesse nach vorne zu bringen und die Chancen zu ergreifen, dass man das auch attraktiv begleitet und aufgreift und nicht wartet auf andere, sondern selbst organisiert. Und hier sind ja die Gestaltungsmöglichkeiten, weil die nicht so verrechtlicht sind, jedenfalls sehe ich das so, ja doch enorm, sich dem Neuen zuzuwenden, ne?
Ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass die Einrichtung einer Stelle, einer Zuständigkeit bei den Landesverbänden auf jeden Fall erfolgskritisch ist. Also ich bekomme das ja auch mit aus den Schwesterverbänden oder aus anderen Landesverbänden, anderen Bundesländern, wo das eben ja so Digitalisierung als ganzer Themenbereich so mitlaufen muss, neben vielen anderen fachlichen Themen, und dass eben ein Referent, eine Referentin dann so nebenher halt mitmachen muss. Und da, klar, kann man nur das Nötigste machen. Also das ist ja denen auch gar nicht vorzuwerfen. Das geht halt einfach auch nicht anders, wenn die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, da ist auch gar nicht dran zu denken, dann mal so einen Workshop zu organisieren, an was halt nicht zwingend getan werden muss. Wie jetzt eine Stellungnahme zu einem Gesetzesvorhaben oder sowas. Das war jetzt, und das hat man auch in den anderen Verbänden gesehen, Städtetag und Landkreistag, die das ja genauso analog auch zum Gemeindetag auch so getan haben, auch eine Stabsstelle Digitalisierung eingerichtet haben. Auch da war das wirklich ein ganz zentraler Erfolgsfaktor.
Ja, das ist ja auch nochmal, finde ich, wichtig. Ne? Ich denke auch tatsächlich gerade diese Bündelung ist zentral. Darum finde ich auch, dass die Idee, also das quasi in Anführungsstrichen auch wieder runterzubrechen auf die kommunale Ebene und die Digitallotsen dazu haben, finde ich wirklich eine sehr gute Idee. Ich komme nochmal zu dem Thema, was wir am Anfang hatten. Also nur einfach als Neugierde, spielt dieses Thema Datenschutz bei den Kommunen irgendeine Rolle? Ist das für die irgendwie relevant, also für den Alltag? Oder ist das was natürlich gemacht werden muss, aber sozusagen Standard ist?
Ja, also es spielt schon eine Rolle, aber eher im negativen Sinne, ist so meine Wahrnehmung. Also bei ganz vielen Kommunen wird es eher als Bremser eigentlich, also mit so einer hemmenden Wirkung und so einer verhindernden Wirkung eigentlich eher wahrgenommen. Es ist auch ganz oft, dass Diskussionen um Projekte einfach dadurch abgewürgt werden, dass sich einer meldet und sagt, aber wie ist das datenschutzrechtlich überhaupt möglich? Also das ist leider so. Datenschutz hat da einfach noch ein relativ schlechtes Image. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass einfach auch noch nicht so richtig ja, die Ermessensspielräume auch noch nicht so richtig ausgeschöpft werden, weil man einfach noch unsicher ist in dem ganzen Bereich und nicht so richtig weiß, wie weit kann ich gehen, was ist noch vertretbar. Und bevor man sich irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnt, macht man es lieber gar nicht so. Oder handhabt man es lieber ganz restriktiv.
Hat man denn auf der kommunalen Ebene erkannt, wie wichtig Daten werden, um mit Daten zu steuern? Und wenn ja, ist man konditioniert und vorbereitet auf beispielsweise Data Analytics, also Daten auszuwerten, neue Dienstleistungen zu entwickeln, oder überrennt uns das schnell von Google, Co. und wie sie alle heißen mögen und wir laufen mal wieder hinterher, oder haben wir eine echte Chance, da auch gestaltend zu wirken, auch vor dem Hintergrund der Souveränität, der digitalen Souveränität?
Ja, also was den ganzen Datenbereich angeht und Datennutzung, ist meine Wahrnehmung eher, dass ja es wenige, in Baden-Württemberg zumindest jetzt wenige Einzelfälle gibt, die sich da schon sehr stark mit beschäftigen und auch sehr viele Dinge ausprobieren. Die sind da sicherlich auf einem sehr guten Weg und auch sehr frühzeitig, aber die große Mehrzahl ja, kann damit noch nicht arg viel anfangen. Also das ist einfach so, dieses Starten, sie können sich nicht so richtig, auch nicht so richtig vorstellen, was man damit genau jetzt tun kann. Also wo genau es einen Vorteil bringen kann, Daten erstmal vernünftig zu pflegen, aktuell zu halten, vollständig zu halten. Und dann die auch auszuwerten. Das ist so, ich habe so das Gefühl, sehr wenig greifbar für die allermeisten. Also die Befürchtung, dass eher die meisten da überrollt werden von der Welle.
Ja, man, das wäre ja auch nochmal ein spannendes Thema, denke ich. Also sowohl die Nutzung eben der verfügbaren Daten oder auch zu gucken, was man da noch nutzen könnte. Bisschen zu der Frage, wie passt das denn dann zu einem Datenschutz? Das wäre ja vielleicht auch nochmal ein Punkt, was man dann so interkommunal und als Spitzenorganisation nochmal versuchen könnte, voranzubringen. Also gerade, ich denke immer, wenn es die Einzelfälle gibt, die da schon vorangehen, dann kann man ja gucken, ob man die nicht auch bewegen kann, jenseits der auch vorhandenen interkommunalen Konkurrenz vielleicht trotzdem auch Wissen zu teilen und so, ne? Aber das ist ja, ich finde das ein Punkt, wo wir am Anfang auch über den BMI-Wettbewerb sprachen, was da ja ein großes Manko bisher noch ist, wie ich finde, dass es keine koordinierten Austausch gibt, also außer den die Gemeinden selbst organisieren. Das ist ja auch wieder vielversprechend sozusagen, aber die langgerühmte Koordinations- und Transferstelle noch nicht existiert. Das wäre so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, das wäre auch eine gute Aufgabe, dann so, ja, wie auch immer man es machen kann, Best Practices wirklich zu verteilen. Ne?
Es ist letztlich auch entschieden, die Stelle einzurichten. Also wir sind schon wieder einen Schritt weiter jetzt.
Okay.
Aber ich hatte dich unterbrochen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass gerade im Digitalisierungsbereich, oder man sagt ja so den Kommunen gerne mal nach, dass sie so dieses Kirchturmdenken pflegen und lieber nochmal das Rad neu erfinden, damit das eben vor Ort erfunden wurde und nicht vom Nachbarort übernommen wird. Aber gerade im Digitalisierungsbereich kann ich das gar nicht bestätigen. Also da ist es nach meiner Wahrnehmung genau umgedreht eigentlich. Also da wünschen sich die Kommunen oder fordern das auch, hier die Sachen, die Lösungen, die Apps, die Plattformen etc. nicht immer neu zu beauftragen und neu sich auszudenken, sondern da die Dinge eben nachzunutzen und weiterzuverwenden, die woanders schon erdacht wurden.
Ich habe noch zwei Punkte. Die Zeit läuft uns ja quasi schon wieder voran und weg. Einer der Punkte ist das Stichwort Bürgerbeteiligung. Ist die engagierter im ländlichen Raum als in den großen Städten? Ist das gleich? Welche Erkenntnisse hast du da?
Also es gibt ja immer den Freiwilligen-Survey und da ist auch regelmäßig das Ergebnis, dass so der ländliche Raum leicht einen Vorsprung hat gegenüber der Stadt, was das bürgerschaftliche Engagement angeht. Ich glaube, das ist auch so ein Bereich der Freiwilligen Feuerwehr oder so klassische Vereinsarbeit und solche Dinge, da auch wirklich eine sehr gute Struktur gibt und sehr viel Engagement gibt im ländlichen Raum. Auch könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich stärker ausgeprägt ist und die Leute auch engagierter sind fürs Gemeinwohl als in der Stadt. Jetzt im speziellen Bereich Digitalisierung aber muss ich sagen, ist es relativ verhalten. Aber ich glaube, das liegt wiederum daran, dass vielen Bürgern da einfach auch die Affinität oder die Qualifikation oder eben ja die notwendige Kompetenzen fehlen, um da mitzuarbeiten. Also wir haben in vielen Strategieprozessen in Kommunen halt beobachtet, dass der örtliche Informatiker oder ein Einwohner, der im Beruf dann schon viel da mit Technik zu tun hat, dass die sich schon engagieren und einbringen und auch mitwirken wollen an der Umsetzung von Projekten. Aber so die Mehrzahl der Bürger, die da eben jetzt keine spezielle Affinität haben, dass die sich zwar schon interessieren, was da passiert, aber dann den nächsten Schritt der Umsetzungsbegleitung auch nicht gehen können, weil sie da einfach nicht konkret mitarbeiten können, weil sie halt keinen Prototypen von einer App oder einer Plattform programmieren können.
Aber da habe ich auch das Gefühl, dass da ist jetzt der ländliche Raum, glaube ich, auch nicht alleine. Das ist in den Kommunen, also in den Städten auch nicht anders, ist mein Eindruck. Da sind auch die, keine Ahnung, da gibt es dann schon mal eher einen Okay Lab, also von der Open Knowledge Foundation angeregt, aber da sitzen auch mehr die man eher als Nerds bezeichnen würde, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, und die dann aber, ich sag mal, die sagen immer, kommt auch alle anderen, ja, also die wollen gar nicht unter sich bleiben, aber die anderen kommen irgendwie nicht und trauen sich nicht so richtig, glaube ich.
Ja, genau. Dieses Trauen und die Zurückhaltung ist halt schon verbreitet. Also viele schrecken dann zurück und sagen auch, ja, ich kann dazu ja gar nichts beitragen. Warum soll ich da jetzt hingehen? Oder ich verstehe die ja eh nicht, was die reden. Und ja, halten sich dann eben zurück.
Zum Schluss vielleicht noch ein Thema. Du bist ja eine Art Pionierin auch der Start-up-Bewegung im Government-Bereich und hast ja vieles gemacht, auch eben schon darüber geredet und berichtet. Die Frage, was empfiehlst du einem Bürgermeister mit diesem Thema, wie soll er da umgehen, weil viele sich da mit dieser Kultur auch gar nicht auskennen oder auch gar nicht wissen, dass da doch Riesenpotenziale liegen. Soll er auch auf die Unternehmungen oder Startups zugehen, soll er mit denen Veranstaltungen machen? Wie kann man da mehr Kreativität auch finden, um miteinander gemeinsam auch Herausforderungen vielleicht angehen zu können und damit Leistungen auch zu erstellen, die eben hier in Deutschland auch entwickelt und dann auch umgesetzt werden. Also was empfiehlst du den Bürgermeistern?
Ja, also ich würde auf jeden Fall mal so eine grundlegende Offenheit empfehlen und auch eine Neugier. Wobei das ja auch beides Dinge sind, die man dann unbedingt verordnen kann oder jemandem raten kann, so zu sein. Also das ist ja auch irgendwo eine innere Haltung, aber vielleicht daran eben zu arbeiten, einfach sich bewusst zu machen, dass die wirklich innovativen Lösungen, die wir ja auch zunehmend brauchen, also wir merken ja schon, dass so die großen Probleme unserer Zeit, ich sage jetzt mal nur Stichwort Verkehrswende oder Wohnraummangel, dass die sich einfach nicht mit herkömmlichen, tradierten Methoden und Ideen auch lösen lassen, dass da einfach, oder dass man da einfach eine offene Haltung entwickeln sollte und wenn man angesprochen wird dann von Startups, sich die auch anhören sollte und eine offene Tür einfach haben sollte für Startups. Bestenfalls wäre es natürlich aktiv, auf die zuzugehen. Klar, wenn man eine Ausschreibung plant oder wenn man auch einfach nur eine Lösung sucht, einfach nur ein Problem, eine Problembeschreibung praktisch hat, ohne eine Idee für eine Lösung zu haben, da einfach mal auch zu recherchieren. Es gibt ja viele lokale Startup-Netzwerke auch, wo man dann eigentlich einen sehr guten Überblick bekommen kann, welche Startups gibt's in meiner Region, und die dann einfach auf die zuzugehen, weil auch diese Zurückhaltung, was die Kultur angeht, so nach dem Motto, ja, ich verstehe die ja gar nicht, wie die reden und die mich wahrscheinlich auch, also die Angst kann ich da wirklich auch nehmen, weil ich hatte jetzt schon so viele, in der Vergangenheit so viele gute Beispiele, wo sich die Leute schon verstanden haben. Also klar, am Anfang ist es vielleicht schwieriger jetzt als mit einem etablierten IT-Dienstleister, mit dem man schon Jahre zusammenarbeitet und sich super kennt. Aber ich kann schon sagen, es lohnt sich, da auch mal was Neues auszuprobieren und den Mut zu haben, da mit einem Startup zusammenzuarbeiten.
Sehr spannend. Vielen Dank, Michael. Wir haben noch 60 Sekunden. Die gehören dir jetzt.
Ja, vielen Dank. Also ne, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe mal wieder festgestellt, dass das gut ist, auf die kommunale Ebene zu gucken. War sehr beeindruckt über die Zahl über 600 Digitallotsen qualifiziert. Das finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und ich finde auch sozusagen Ihr Schlusswort mit der Offenheit und der Neugier auch für die Digitalisierung natürlich super passend. An die Hörerinnen und Hörer nochmal, wenn Sie noch Vorschläge haben für uns, was Sie gerne bei uns hören würden, wenden Sie sich wie immer an info@hubble-und-lobeck.de. Das erreicht uns beide. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Ilona. Alles Gute und alles Gute auch für dich, Michael. Vielen Dank. Und wir werden bald wieder auf Sendung gehen mit neuen Gesprächspartnern, mit dem Thema, was uns ja hier schon seit vielen Monaten beschäftigt, was auch nicht zu Ende gehen wird. Und es bleibt spannend und wir leben in einer interessanten Zeit. Vielen Dank und alles Gute für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch für die beiden hier im Call. Danke.